Hallo Olli.
Frank, was freue ich mich, dich heute Morgen schon wieder hier in Berlin virtuell treffen zu dürfen.
Ja, zumal wir beide in Berlin sind, ungefähr 2 Stockwerke auseinander, aber es nicht geschafft haben, in den gleichen Raum zu gehen, um da mal direkt miteinander aufzunehmen. Für diejenigen, die nicht wissen, wo Olli gerade ist, das dürften so ziemlich alle sein, Olli sitzt beim Bundespräsidenten, oder?
Ja, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das so sagen dürfen, aber in den ehemaligen Räumen eines Bundespräsidenten sitze ich hier jetzt gerade und teilweise haben wir doch tatsächlich mit verpanzertem Glas zu tun. Sollte also irgendeiner versuchen, mit einer irgendwie auch gearteten Rakete das Digitallabor auszulöschen, dann wird er auf jeden Fall hier mit den Fluren Probleme haben.
Ich kann aber ergänzen, die Ausstattung deines Büros ist doch eher frugal und nicht so, wie man das sich vorstellen würde mit Mahagoni-Schreibtisch und so.
Nein, natürlich ist das traditionell Verbandsausstattung und wir leben jetzt hier auch nicht im Luxus. Der Luxus ist, dass wir hier wirklich also in der Mitte von Berlin ansässig sind und jeder, der vorbeikommen mag, darf uns gerne mal besuchen. Aber wenn ich die Wahl hätte, ich hätte natürlich lieber ein Büro, das so ausgestattet ist wie die PECs, auf der wir die letzten beiden Tage waren, so vielleicht mit ein bisschen Dschungel, ein paar Giraffen. Das wäre, so sähe ein Büro aus, wenn ich mein Büro ausstatten dürfte.
Ja, also die PECs, die war ganz großartig. Ich durfte ja nur am ersten Abend dabei sein, weil ich gestern ganz schnöde normale Arbeit leisten musste. Aber ich habe von dir viel Gutes gehört.
Ist das so? Ja, ich war auch wirklich erstaunt. Also ich mag das ja. Ich mag ja, wie mit was für einer Liebe und mit was hast du da im Detail dieses Tippi vorbereitet wird. Ich bin ja so ein visueller Mensch. Ne? Inhalte sind ja für mich sekundär. Hauptsache, es sieht gut aus. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die haben das toll vorbereitet. Wir haben, das ist wirklich, also wie wird da oft gesagt, ein Klassentreffen der Payment-Branche hier mitten in Berlin. Kann man gar nicht mehr zu sagen. Und wir hatten wirklich die Chance, das muss man an der Stelle auch nochmal highlighten, wir hatten die Chance, mit den E-Stakeholdern der Audi Wallet zusammen über Payment zu sprechen, also von BMDS-Seite, von der EU-Seite, die waren wirklich alle vor Ort. Und ich glaube erstmalig, dass die Payment-Branche oder die Payment-Nerds, die da im Zelt saßen, deutlicher hingehört haben als die Jahre zuvor. Also insofern, zumindest aus meiner Perspektive, ein tolles Event.
Für diejenigen, die sich wundern, dass Olli so ein bisschen blechern rüberkommt, auch das liegt an unserer super Ausstattung, die wir hier haben. Aber wir geloben natürlich Besserung. So, dann lass uns mal loslegen, Olli. Heute ein besonderes Herzensthema von dir. Du hast dir das ja schon lange gewünscht, während ich da eher so, lass uns das mal auch später verschieben, unterwegs war. Wir wollen nämlich heute über Souveränität sprechen, digitale Souveränität. Und Souveränität, das klingt ja irgendwie nach Freiheit. Das klingt danach, dass ich selbst bestimmen kann, was ich tue und wer ich bin. Und wir möchten heute in der aktuellen Folge klären, ist das wirklich so? Was bedeutet für uns digitale Souveränität? Ist es eher so ein Luxusgut? Oder wenn ich jetzt mal auf europäische Unternehmen und auf das Thema Digitalisierung gucke, ist es eher sogar eine Lebensversicherung, um auch existieren zu können? Das sind alles Dinge, an denen wir heute, glaube ich, vorbeischrappen. Olli hat wie immer eine starke Meinung. Ich tatsächlich nicht so sehr. Aber ich würde trotzdem gerne mal mit einer These anfangen, Olli, um dich so ein bisschen zu challengen. Also persönlich, ich glaube, wer 100% digitale Souveränität verspricht, der lebt entweder im Wald oder der lügt einfach. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, in der verletzten Welt, da ist die Souveränität halt keine Burg, kein Bunker, in die ich mich einigeln kann, sondern aus meiner Sicht eher Souveränität, die Möglichkeit auch quasi mir auszusuchen, mit wem ich zusammenarbeite, aber definitiv nicht alles selber zu machen. Wie ist denn dein Take zu dem Thema?
Ja, also ich freue mich tatsächlich, habe ich so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass wir heute digitale Souveränität nicht fertig definieren und nicht fertig ausarbeiten. Das ist ein großes Thema, aber mir ist ein Anliegen, darüber zu sprechen, dass es nicht die eine digitale Souveränität gibt, sondern wirklich Souveränitäten, plural. Ja, und dass, wenn die Menschen darüber sprechen, dass wir doch digital souverän sein sollten, dann gibt es dort Optionen. Ja, Optionen von 1 bis N. Und wir müssen halt an der Stelle auch immer überlegen, meines Erachtens, welche Souveränität ist leistbar, welche Souveränität kann man wie schnell erreichen. Welche Souveränität macht im Zweifelsfall nur theoretisch Sinn? Weil wenn ich dann unterwegs bin oder wir unterwegs sind und wir sagen immer, wir supporten digitale Souveränität, dann gibt es da halt entsprechende Facetten. Und ich bin halt wie immer in meinem Leben gebranntes Kind von Erfahrung und Souveränität. Darüber reden wir tatsächlich ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Ja, und muss halt an der Stelle schauen, wenn ich dann plötzlich ein eigenes Betriebssystem haben will, ja, ein eigenes Desktop, eine eigene Desktop-Software, dass ein eigenes mobiles Betriebssystem, vielleicht auch Hardware, das sind ja alles theoretisch gute Ziele. Aber wir müssen halt schauen, was ist wann erreichbar, weil ich habe immer die Sorge, dass wir im Zweifelsfall zu lange brauchen für digitale Souveränität, im Zweifelsfall zu viel Geld ausgeben, im Zweifelsfall gar nicht den Kunden erreichen mit unserer digitalen Souveränität, sondern vielleicht in unserer isolierten Welt das entsprechend definieren und dann trotz aller Souveränität und hoher Ausgaben am Ende des Tages nicht unsere Ziele erreichen, nämlich unsere Produkte entsprechend dem Kunden in der besten Usability zur Verfügung zu stellen. Und deswegen liegt mir das so am Herzen, einfach über das Thema mal zu sprechen.
Olli, lass uns nochmal einen Schritt zurücktreten und nochmal definieren, was ist eigentlich digitale Souveränität? Wir wollen jetzt nicht philosophisch werden und Souveränität als Ganzes betrachten, jenseits von Digitalisierung, sondern wir wollen uns genau auf das Thema Digitalisierung fokussieren. Ich gehe mal davon aus, dass das ja auch nicht eindimensional ist. Also digitale Souveränität findet ja in verschiedenen Ebenen statt. Kannst du das mal für uns ein bisschen einordnen?
Das ist eine schon, du hast es ja gesagt, eine komplexe und große Frage. Mir ist wichtig, dass wir am Ende des Podcasts wirklich nochmal verstanden haben oder wir den Zuhörern deutlich machen, dass es nicht die eine Souveränität gibt. Ja, und ich habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Definition, aber was mir schon auffällt, ist die Austauschbarkeit von Plattformen. Das heißt, ein Betriebssystem kann das gegen ein anderes Betriebssystem austauschen. Windows gegen Linux. Ich habe eine Desktop-Software und kann zum Beispiel Office austauschen gegen ein offenes. Wenn man nach Souveränität fragt, dann ist das tatsächlich die Souveränität, die am häufigsten genannt wird. Eine Souveränität, die mir aber auch sehr am Herzen liegt, die ich heute auch nochmal highlighten möchte, Souveränität ist für mich auch der Zugang zum Kunden. Das heißt, nicht nur der Zugang, sondern der Zugang in der bestmöglichen Usability und in der besten Customer Experience. Das heißt, obwohl wir dann akzeptieren, dass es Plattformen gibt, die halt Betriebssysteme ownen, besitzen, sei es nur mobil oder auch stationär, haben wir die Möglichkeit, den Zugang zum Kunden mit unseren Produkten auch entsprechend zu erreichen. Ja, und das ist für mich etwas, wo man auch eher zusammenspielen kann mit anderen. Der erste Teil der Souveränität ist wirklich sehr binär. Das heißt, ich ziehe wirklich irgendwo aus und kann woanders einziehen. Ich will das gar nicht in irgendeiner Form kritisieren oder sagen, dass das keine gute Souveränität ist, sondern einfach mal den Aspekt highlighten, dass es auch andere Formen gibt. Ja, und man am Ende des Tages entscheiden muss, was ist mir wichtig und was kann ich dann prioritär schneller erreichen oder langsamer. Und der dritte Punkt, der natürlich auch oft diskutiert wird, ist, wer besitzt eigentlich die Daten? Also Datenkontrolle und Datensouveränität. Dass wir trotz großer Plattformen und vielleicht auch trotz fremder Betriebssysteme und Kanäle am Ende des Tages entscheiden können, wann wir welche Daten teilen wollen. Das sind so drei größere Säulen, die ich immer wieder sehe und wo ich auch glaube, dass das durchaus auch mal durcheinander geworfen wird, wenn jemand kolportiert, wir wollen digital souverän werden. Da gibt es mit Sicherheit noch andere Aspekte, Facetten. Uns ist ja wichtig, heute mal aufzuzeigen, es gibt nicht die eine Souveränität im digitalen Raum.
Na, da hast du schon ziemlich weit ausgeholt. Lass mich nochmal zwei Aspekte aufgreifen. Zum einen die Souveränität, auch wirklich den Zugang zu haben und an den Gatekeepern vorbeizukommen. Aber ist das nicht schon das erste Problem? Wir haben halt die Gatekeeper, die zwischen den Unternehmen stehen, die jetzt nicht gerade selber Gatekeeper sind, und ihren Nutzenden. Wie sind denn da die Ansätze? Was bedeutet denn da Souveränität? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass auch da die EU ja sehr aktiv ist, um versucht, da eine Chancengleichheit herzustellen und auch eben dieses Gatekeeping so ein bisschen einzudämmen. Aber wie ist denn da dein Blick drauf?
Ja, also Gatekeeping ist ja auch wieder so ein Begriff, der an der Stelle nicht ausdefiniert ist oder vielleicht nicht bis zu Ende gedacht ist. Wiederum, es klingt sehr vorwurfsvoll. Aber da gibt es Facetten. Ne? Also Gatekeeping würde ja bedeuten zum Beispiel Plattformen. Ich könnte mir auch jetzt überlegen, um an den Plattformen vorbeizukommen, ich baue ein eigenes mobiles Betriebssystem. Gibt's ja. Ich kann ja Android als Open Source nutzen und dann baue ich das und habe dann Kontrolle.
Ich kenne auch zwei Leute, die das machen. 2 von 1000.
Zum Beispiel Android, ja. Oder da gibt es Derivate. Ich könnte auch eine eigene Hardware, wie wir das früher halt kennen. Ja, da gab es halt eine Siemens Hardware und es gab ein Nokia Betriebssystem aus Skandinavien. Die Hardware kam aus Deutschland. Das ist dann auch. Dann hat man keine Big Tech Gatekeeper, dann ist das eine rein europäische Plattform. Was ich aber meine, ist tatsächlich mit den Realitäten zu arbeiten, zu sagen, wir brauchen den Zugang zum Kunden, genauso wie das die Big Techs haben, mit unseren Lösungen. Also wo spiele ich drauf an? Es ist zum Beispiel, wir merken das ja häufig oder haben es in der letzten Zeit gemerkt, dann kommt irgendeine Software auf den Markt und die bevorzugt dann halt eigene Produkte, die Apple Wallet mit dem Doppelklick bei Apple Pay und so weiter und so fort. Das würde ich gerne in der Zukunft anders sehen, sodass wir nicht gegen eine Apple Wallet oder Apple Pay sind, aber dass wir da auf Augenhöhe von Anfang an mitspielen dürfen.
Und ein anderes Thema, nämlich Datensouveränität, ist ja auch von hoher Relevanz für uns. Also, dass wir wirklich auch die Hoheit über eigene generierte oder verarbeitete Daten haben, dass die Menschen die Hoheit über ihre Daten haben. Wo stehen wir denn da aus deiner Sicht? Na, auch da gibt es ja jetzt Gesetze, die das absichern sollen, EU-weit. Ist das ein relevantes Thema, was du siehst?
Ja, sicherlich. Und wir kommen ja auch aus verschiedensten Ecken auf dieses Thema. Also lass uns über DSGVO sprechen, ja, lass uns über DMA, DSA sprechen. Das sind ja alles regulatorische Ansätze, wo wir sagen, da geht es vor allem auch um die Kundendaten und auch all das, die Audi Wallet hat, auch im Blick nicht nur das Schaffen einer europäischen Infrastruktur, sondern auch im Blick, dass wir datensparsam und sicher europaweit kommunizieren können. Und das ist immer ein sehr großes Thema. Und da komme ich auch wieder zu dem Punkt. Das kannst du erreichen, indem du sagst, ey, du baust den kompletten Stack selber. So, und es gibt gar keine Leitung irgendwie durch irgendein Plattformsystem. Oder aber du versuchst halt durch Regulatorik und durch Abkommen, durch Abstimmung, trotzdem im Sinne der Kunden oder auch Verträge im Sinne der Kunden etwas zu entscheiden. Ja, und es gibt wirklich diese beiden Facetten. Und das eine ist natürlich, also wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir halt auch wieder eine deutsche Hardware zurückwünschen mit irgendeinem europäischen Betriebssystem und so weiter und so fort. Weil wir sind hier ja nicht im Wünsch-dir-was-Umfeld, sondern wir müssen halt gucken, und das treibt mich. Wir müssen gucken aus der Delivery-Perspektive, dass wir mit unseren Möglichkeiten, also das heißt mit unseren Möglichkeiten in Sachen Geld, in Fähigkeiten und so weiter und so fort, möglichst viel erreichen und nicht, dass wir am Ende des Tages sagen, hey, wir haben zwar unsere Religion vertreten, aber trotzdem verloren. Also, du weißt, was ich meine. Ja?
Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist ja genau das, über das wir reden. Wir würden uns ja nicht hier über digitale Souveränität austauschen, wenn die Gott gegeben wäre, sondern der Punkt ist doch, wir haben doch das Gefühl, dass die digitale Souveränität verloren gegangen ist. Und da würde ich gerne auch nochmal eine zweite These anbringen und vielleicht einen Grund nennen, warum ich glaube, dass das verloren gegangen ist. Ja, also These 2, ja, also ich bin der Auffassung, dass der größte Feind der Freiheit oder zumindest ein großer Feind der Freiheit das Thema Bequemlichkeit in dem Umfeld ist. Ne? Also es ist doch einfach viel naheliegender, ne, dass das iOS-Handy, das Android-Handy herzunehmen, als jetzt sich vielleicht selber nochmal ein Betriebssystem draufzuspielen. Oder ich nutze halt die Dienste, die halt da sind. Und die sind typischerweise nicht die Dienste, die jetzt von europäischen Unternehmen kommen, ne, auch wenn es da Alternativen gibt, sondern das sind, und wir reden ja bei Souveränität immer davon, können wir uns unabhängiger von den Big Techs machen. Wir reden dann eben davon, dass die meisten Menschen das eigentlich gar nicht interessiert. Die sind glücklich mit den Diensten, die da sind, und die sind ja auch nun mal immens gut. Wie siehst du denn das? Ne? Ist das jetzt ein Thema, wo wir sagen, komm, vergiss es, wir stellen jetzt alles auf Open Source um und dann werden wir schon klarkommen? Oder wie wollen wir diese Bequemlichkeit überwinden? Oder wollen wir sie vielleicht gar nicht überwinden, weil wir uns da ganz wohlfühlen?
Eine gute Frage, und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und Souveränität kann man nicht diktieren, das glaube ich nicht. Also, oder vielleicht nur in Teilen. Am Ende des Tages entscheidet die Souveränität, also die Souveränität wird durch das Nutzerverhalten entschieden. Mhm. Der Kunde entscheidet durch sein Nutzerverhalten, ob wir zu souveränen Lösungen kommen. Und wir können den Menschen, also es wäre auch meines Erachtens didaktisch falsch, nicht binär zwingen zu, tu etwas, weil es souverän ist, und gleichzeitig ist die Lösung nur die zweite oder die drittbeste. Wir haben das ja gestern auf der PEX auch nochmal diskutiert. Also wir nehmen heute auf Donnerstag, 12. März, um das einzuordnen. Ich glaube nicht daran, dass wir sagen können, kauf jetzt, weil es souverän ist. Nimm die Cloud, weil sie souverän ist. Das ist einen Blickwinkel. Ja, auch wenn das eine starke These von mir ist und ich mit Sicherheit nicht überall Freunde davon habe. Oder bau die eigene KI, weil sie souverän ist. Nein, wir müssen uns dem Markt stellen. Und dem Markt stellen heißt dem Kunden stellen. Also wenn wir Souveränität erreichen wollen, müssen wir den Kunden als Methode, als Mittel nutzen. Das heißt, long story short, wir müssen etwas bauen, wo der Kunde dann, ohne dass er merkt, dass es souverän ist oder nicht, sagt, hey, das ist so cool, so geil, das nutze ich einfach. Und zufälligerweise ist es auch eher so eine souveräne Lösung. Was heißt das übersetzt? Zwei Dinge. Das eine ist, es muss so bequem sein, dass der Kunde es machen will, weil es einfach schneller geht. Und das zweite ist, es muss und oder mehr können, als was heute da ist. Also du kannst jetzt, ja, es ist, du musst ein Produkt entwickeln, wo der Kunde einfach sagt, hey, in irgendeinem Checkout-Prozess oder wie auch immer, ich drücke jetzt den Knopf, weil damit mache ich 3 Schritte zu 1 und deswegen nutze ich das. Und dann müssen wir im Hintergrund einfach erreichen, dass dieses Verhalten souveräner ist als ein anderes. Da bin ich sehr hinterher und gleichzeitig müssen wir erreichen, dass es einfach erreichbar ist. Ja, also diese Debatte mit, wir müssen souverän werden und eigentlich bräuchten wir 100 Milliarden und 10 Jahre, das ist so eine Illusionsdebatte. Ich will wirklich noch, ich habe ja nicht mehr viele Jahre auf dem Planeten und auch nicht mehr viele Jahre hier zu arbeiten. Ich würde es gerne noch in meiner Lebensarbeitszeit erreichen, dass wir souveräner werden. Also musst du doch wirklich so einen Fast Track entwickeln. Ja?
Ja, du sagst jetzt, hey, man muss einfach besser sein als das, was da ist. Dann ist man auch souverän. Aber das ist natürlich sehr leicht gesagt, sehr schwer getan. Ist die Realität nicht eine andere? Also du läufst doch hinter den Lösungen, die wir heute aus Bequemlichkeit nutzen, einfach massiv hinterher. Das heißt, wenn du investierst, Dinge nachzubauen, bist du ja noch lange nicht dabei, jemanden zu überholen. Ich hätte das Gefühl, dass man sich sehr gut anschauen muss, an welchen Stellen man wirklich souverän werden will und wo man auch glaubt, dass man das erreichen kann und wo man erstmal sagt, okay, das mag vielleicht blöd sein, dass ich da nicht souverän bin, aber sei mal realistisch, ich schaffe das nicht, jetzt bestehende Lösungen auch zu übertreffen und dann eben mich selbst souveräner zu machen. Also wir benutzen das Wort Souveränität sehr viel heute in dem Podcast, aber darum geht's ja auch. Aber ehrlich gesagt, muss man nicht erstmal schauen, wo ist es A wichtig und wo ist es B machbar?
Absolut. Und vielleicht nochmal einen Satz zurück. Und das habe ich gestern auch diskutiert mit Menschen aus der Politik, also die wirklich Politik machen. Und dieses Narrativ, uns ist die Souveränität weggenommen worden, ist ja auch Quatsch. Ne? Also mir hat keiner die Souveränität weggenommen, sondern das war ein offener Wettbewerb. Und dann irgendwann waren die anderen einfach besser. Ja, besser als Nokia, besser als BlackBerry, besser als Siemens und haben dann praktisch gewonnen. Und natürlich haben die dann irgendwann ihre Plattform unfair ausgenutzt. Aber so das Prinzip, das Grundprinzip von Souveränität ist gewesen, die anderen waren einfach besser als wir. Also dieses Narrativ böse, böse, böse und wir haben jetzt alle, die haben uns alle abgezockt, ist in Teilaspekten richtig. Aber das Urprinzip ist einfach, sie waren besser und wir müssen Souveränität über besser sein erreichen. Ja, und daran glaube ich aber. Und dann müssen wir halt gucken, dieses besser sein muss leistbar sein. Also es muss wirklich, wir müssen es bezahlen können und wir müssen es an der Zeitstrecke X umsetzen. Die Kombination, weißt du, wenn du so alt bist, wenn du jung bist, ja, jung wie deine Kinder oder jung wie meine Tochter oder definitiv jünger, dann hast du so diesen idealistischen Souveränitätsansatz. Ja, du denkst, die Welt musst du aufteilen in 1 und 0 und das ist wirklich so die fundamentalistische Politikperspektive. Dann sind wir jetzt so alt geworden wie wir und haben einfach im Laufe des Lebens gelernt, das klingt jetzt sehr pastoral, ey, dann mit dem Kopf kommst du nicht durch die Wand. Du musst halt gucken. Dann hast du am Ende des Tages 20 Jahre für deinen Idealismus gekämpft und kommst nicht weiter. Und so ist es auch in der Souveränitätspolitik. Wir müssen halt jetzt realpolitisch gucken, dass wir mit unserem Geld, mit unseren Ansätzen, mit einer gewissen Geschwindigkeit etwas erreichen. Wir sind da gut unterwegs, meines Erachtens. Aber wir müssen immer wieder überlegen, dass wir nicht das Geld und die Zeit verschwenden für etwas, was eigentlich aktuell nicht möglich ist.
Ja, also das wäre, glaube ich, dann auch ein bisschen der Appell an die Unternehmen in Deutschland, sich wirklich gut anzuschauen, wo macht's Sinn, wo macht's wenig Sinn. Wir reden ja viel bei der Souveränität mit der Hypothese, wir sind nicht souverän, weil wir auch gar nicht die gleichen guten Lösungen haben. Also gerade jetzt technische Lösungen, das ist sicherlich, zumindest mein Gefühl, an einigen Stellen so, aber eben nicht überall. Und muss man nicht vielleicht auch nochmal schauen, ob das Problem auch noch ganz woanders liegt? Also nicht darin, dass wir die technischen Lösungen nicht haben, sondern dass wir die Lösung, die wir haben, nicht gut genug vermarkten. Also ich denke jetzt gerade mal an so Themen wie Messenger oder Social Media Plattformen. Also da steckt ja jetzt nicht so viel an technischer Intelligenz hinter, ne? Immerhin hat ja der liebe US-Präsident auch sein eigenes Social Network aufgebaut mit Truth Social auf Basis europäischer Technologie, wenn ich mich recht erinnere, Mastodon und Co. lassen grüßen. Also kurz gesagt, haben wir nicht auch ein Vermarktungsproblem von digitalen Lösungen, die es durchaus in Europa gibt, auch gleichwertig gibt, die aber eben einfach nicht wahrgenommen werden, weil die Marke einfach viel stärker ist der großen Big Techs?
Ja, auf diese Frage ist groß und breit und wahrscheinlich nicht mit 1 und 0 zu beantworten, aber dann müsstest du mir mal ein Beispiel sagen, wo du der Meinung bist, dass wir echt ein geiles Produkt haben, ja, und wo dann mit ein bisschen Marketing wir mehr hätten erreichen können. Also guck mal, wir beide kennen das doch. Also vor 20, 30 Jahren, OS Halbe, alle Firmen sind gezwungen worden, OS Halbe und die ganzen Office-Produkte von IBM zu nutzen. Ey, wir auch, so jünger, und haben gesagt, ey, cool, muss man halt machen, weil ist halt irgendwie, ne, gewünscht. Ey, wir haben uns nicht gegen den Kunden durchgesetzt. Die draußen haben alle einfach Windows benutzt, weil es besser war und irgendwann war der Druck auf die Firmen so groß, Windows. So, das gleiche mit Linux, ja, das ist ein Nerd-Betriebssystem oder Open Office und wie auch immer. Ich habe das alles benutzt. Ja,
aber
und
ist es das wirklich? Ne?
Ja, also, aber am Ende des Tages ist es immer eine politische, es gibt immer einen Prozentsatz von X, die sagen, reicht mir, ist super, mache ich. Und ich bin ja nicht dagegen. Also wenn ich mir eine Welt wünschen würde, wäre es natürlich eine, die so aussehe. Aber wir sind ja hier, also ich bin wirklich getriggert davon, dass ich gerne schnell etwas umsetzen möchte und nicht so in diese Zukunft, diese Theorien aufbauen. Mhm. Aber da musst du mir mal sagen, ich bin nicht dagegen. Natürlich brauchen wir, und da bin ich bei dir, also was hilft ist, Regulatorik, in Standards investieren, die uns gehören und so weiter und so fort. Das ist aber leichter zu erreichen. Das ist billiger, ja. Und damit können wir halt gewisse Dinge steuern. Also das ist die Zusammenarbeit mit Politik. Das ist das Marketing, was ich verstehe. Ja. Marketing heißt, die Politik hilft uns, über Swimlanes, über Rahmenbedingungen, uns gewisse Wege frei zu machen. Ja? Und zwar früher als vielleicht ein DMA, ein DSA. Aber dass ich jetzt draußen, musst du mir mal helfen. Ich bin ja schon immer neugierig. Aber dass ich jetzt sage, ich steige jetzt auf irgendwas um,
du, ich glaube schon, dass es Lösungen gäbe, die man auch in die Welt, in die europäische Welt reinbringen könnte. Du hast gerade gesagt, ja, Linux, ne? Tatsächlich ist es ja so, die modernen Linux-Distributionen, die sind so gut, dass man einfach kein Windows mehr braucht. Und die sind auch genauso einfach. Sie werden nur nicht als solche vermarktet. Und das ist immer noch ein Thema für sehr technik affine Menschen, aber das muss eigentlich gar nicht mehr sein. Das Gleiche haben wir an anderen Stellen auch. Schau dir sowas an wie Nextcloud, ne? Ein System, wo du halt kollaborativ zusammenarbeiten kannst oder Daten in die Cloud hängst. Das sind wirklich gute Lösungen. Jetzt erlebe ich nur in meiner Bubble natürlich, dass das immer häufiger propagiert wird, aber natürlich nicht um sich greift. Ne? Der einfachste Test ist ja das Ausprobieren in der Bekanntschaft. Und da ist es schon so, dass wenn man die Lösungen dort zeigt und näher bringt, dass die durchaus auch verstanden werden, aber von alleine kämen ja weder meine Frau noch meine Freunde und Bekannten da drauf, mal sowas zu verwenden. Die nutzen dann halt das, was da ist. Und davon wegzukommen, ist tatsächlich wahrscheinlich mindestens mal sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Aber dann haben wir halt wieder die Frage nach der, macht das überhaupt Sinn, dort nach digitaler Souveränität zu streben?
Frank, deswegen ist diese Diskussion so wichtig, die wir führen. Es gibt nicht die eine Souveränität und es gibt Souveränitäten, die kann man schneller, langsamer erreichen, die haben verschiedene Ziele. Was ich nur immer wieder sage, ist, am Ende des Tages wird der normale Mensch die Souveränität bestimmen, glaube ich. Ja, also das ist in einer offenen, demokratischen, marktorientierten Aufstellung. Solange wir nicht in China sind und in einem kommunistischen Staat, wird der Markt entscheiden, was auch souverän ist. So, das heißt, wir müssen den Kunden einbeziehen in die Souveränitätsfrage. Aha. Ich sage nicht, wir müssen in verschiedene Geschwindigkeiten haben. Ich bin fest davon überzeugt, Open Source, eigene Software und so weiter und so fort. Das muss man verfolgen. Ich sage ja nicht ja oder nein. Gleichzeitig brauchen wir einen Fast Track, dass wir in den nächsten 1, 2, 3 Jahren trotzdem gewisse Dinge erreichen, die wir heute vorher nicht erreicht haben. Das heißt, es gibt eine schnelle Souveränitätsfrage, es gibt eine mittelschnelle, es gibt eine langfristige Souveränitätsfrage. Und was mir wichtig ist, eigentlich müsste man ein Souveränitätscenter haben und jeden Tag, jeden Monat, jede Woche darüber nachdenken, wie sind meine Souveränitäts-KPIs? Ja, es gibt halt dann, wenn ich sage, es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, es gibt verschiedene Ziele, so müsste man sie immer messen. Mir ist das einfach, ganz ehrlich gesagt, zu platt. zu sagen, wir müssen Souveränität werden und ich möchte daraus gerne eine Debatte anstoßen, die gibt's mit Sicherheit, dass wir nicht die 1-0 haben, die Fundamentalisten und die, die irgendwie überhaupt sich null scheren um Souveränität, sondern wirklich, dass wir das differenziert betrachten. Ja, und ganz ehrlich gesagt, ich sehe das ja auch, sorry, dass ich das hier nochmal einbringe, das sind ja immer so meine Anekdötchen, wenn ich dann sehe teilweise, was das Bildungssystem, mit was für Software die arbeiten, weil die Lehrer dazu gezwungen werden oder Lehrerinnen und die kriegen da oder die kriegen gar nichts oder und dann sehe ich, wie mit was für einer Effizienz und Effektivität ich arbeiten kann und mit welchen Hürden unsere pädagogischen Systeme arbeiten. Entweder haben sie keine Software oder die Software ist grottig oder aber so komplex. Die haben nur keine Wahl. Die kriegen das vorgegeben. Ja, das ist keine freie Marktwirtschaft da im Bildungswesen. Ich sage nur, ich wiederhole das wirklich gebetsmühlenartig. Souveränität heißt, den Kunden überzeugen, diese Software zu nutzen. Wir können das nicht ausblenden. Ich mag es nicht, wenn jemand auf der Bühne steht und sagt, ey, bezahl jetzt damit, weil das ist jetzt europäisch. Ey, das 20% dem sagen, ey geil, ich mache jetzt hier 3 Schritte mehr, weil es europäisch ist und ignoriere die anderen. Das dauert ungefähr 3 Monate und dann gehen die Leute trotzdem wieder die Abkürzung über den Rasen. Wir müssen einfach, ey, wir reden immer von Kundenzentriertheit. Das ist in der Souveränität auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja.
Dann sind wir, glaube ich, beisammen bei dem Thema, nämlich, dass wir erstmal genau schauen, wo wollen wir souverän werden, was können wir da tun. Also das, denke ich, ist schon wichtig, sich einen Plan zu machen und nicht einfach platt zu sagen, souverän, ja, nein, schwarz-weiß. Ich persönlich glaube ja auch, dass wir eine viel größere Demokratisierung auch bei Software demnächst hinbekommen, ne? Mit hier Spec-Driven Development oder mit Vibe-Coding. Das sehen wir ja auch schon, ne? Die coolen Lösungen, die man ja gerne hätte, ne? Die kann man sich ja jetzt quasi selber ausdenken, die kann man selber prompten. Ne? Und das fängt ja wirklich bei Dingen an, wo du siehst, boah, ich habe so eine schlechte Anwendung. Das kann doch nicht sein, dass ich mit so einem Mist arbeiten muss. Aber ich kann sehr gut beschreiben, wie ich gerne arbeiten würde. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch, glaube ich, in Zukunft das eine oder andere darüber regeln. Das hat vielleicht auch was mit Souveränität zu tun, ne? Also das macht es demokratischer. Das macht die Erstellung von Software mindestens mal da demokratischer. Ne? Wir reden natürlich nicht nur von Software bei Souveränität. Wir reden vor allem auch von Infrastrukturen. Aber da auch mein Plazit dazu, wir müssen erstmal beschreiben, was bedeutet das für uns und wo wollen wir ran und wo wollen wir vielleicht nicht ran. Und das wäre so ein Appell, den ich ja gerne noch so relativ zum Ende, denke ich mal, loswerden würde.
Ja, aber lass uns mal genau deine These eingehen. Ja, du bist ja dieser Vibe-Coding-Fan und hast ja inzwischen mich im Intellekt total abgehangen. Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt diesen Souveränitätsbegriff nutzen, der eigentlich draußen populärwissenschaftlich kolportiert wird. Ey Frank, du könntest gar nichts von dem machen, was du machst. Ja, ey, du baust mit Claude, mit ChatGPT, du rennst in der Amazon Cloud, in der Google Cloud rum und baust da alles zusammen. Du hast ein MacBook mit einem Mac OS. Eigentlich, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ey, jetzt mach mal bitte was über Rennen, dann würdest du sagen, okay, hol den Block raus und ich mal das auf Papier. Machst du aber nicht. Du bist Kunde und sagst, ey, what the fuck, ich will das jetzt hier, ich will das ausprobieren, ich will es machen, ich will... Du bist ein frei denkender Mensch und machst das jetzt in deiner Privatwirtschaft, ja, oder in deiner Privatfreizeit. So, du bist doch ein Beispiel dafür, wie du die theoretische Souveränität 100% umgehst und deine Energie eigentlich vielleicht an einer Stelle konzentriert wird, wo sie vielleicht nur sekundär sinnvoll ist. So, long story short. Wir müssen halt gucken, wie wir diese Dinge zusammenbringen und Teilaspekte von Souveränität trotzdem erreichen. Ja, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, also aus der volkswirtschaftlichen Perspektive, dass wir diese Milliarden Euro aufbringen können, diese Big Techs durch ihre Börsenkapitalisierung haben. Ja, natürlich gibt es einen Merz und Macron, die sagen, wir müssen jetzt bei European und Geld zusammen, aber alles richtig, bin ich nicht dagegen. Aber in der Kürze der Zeit, guck dir da mal an, die machen 2 Tage Börsengewinn und haben dann 100 Milliarden, hauen das in einen BlackRock-Fonds und dann rennen die auf Europa und ballern die Kohle raus. Ja, und wir bauen ein Rechenzentrum und die bauen 20. Das ist ein Money Game, ja, also wenn du aus der Money Game, du heißt, du musst andere Aspekte finden, wo du nicht gegen Money und Hardware Game oder Chips bauen. Lass uns einfach, wir müssen darüber nachdenken. Es gibt ja dieses französische Sprichwort, Low Hanging Fruits. Wir müssen einfach gucken, auch bei der Souveränität gibt es Low Hanging Fruits und gibt es auch Kooperationsansätze, ja.
Also du machst ja jetzt wieder das ganz große Bild auf. Ich hätte ja einen ganz anderen Antritt. Ich nutze die nicht souveränen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten der Big Techs, jetzt gerade in dem ganz kleinen Part Softwareentwicklung, um eigenständig souveräne Software zu bauen. Das ist ja nicht Blackbox, was da gebaut wird, das ist ja realer Programmcode, den kann ich ja verwenden. Naja, das heißt, ich nutze die Tools, ne, die von außen kommen, über die ich keine Souveränität habe, aktuell zumindest nicht, um aber am Ende Souveränes herzustellen. Also ich glaube, das geht schon, ne, im Großen und Ganzen, aber auch bei dem Teil deiner Aussage, ne, wenn wir 1 Milliarde auf ein Thema draufschmeißen, machen die anderen 100 Milliarden drauf, da gehe ich mit. Es muss nicht immer besser sein, aber es ist natürlich mal ein sehr starker Indikator. Ne? Also Geld, Money rules the world, auch an der Stelle. Und da müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, eine finale Antwort haben wir nicht. Ich glaube, die Diskussionen darüber, die gehen weiter. Sie sollten nicht schwarz und weiß geführt werden. Die üblichen Aussagen wie hier, ich will totale Souveränität haben, finde ich genauso falsch wie, ist mir alles egal. Es ist so, wie es ist und wir schwimmen halt mit in der aktuellen Welt. Also da muss man halt einen Weg finden und der muss noch gesucht werden.
Ja, und den muss man vor allem feingranular steuern und designen. Also ist dieses, also so ein komplexes Thema, steuerst du nicht mit 1 oder 0. Also steuerst du nicht damit, 1 heißt, wir bauen alles europäisch und 0 heißt, wir machen alles anders. Sondern da gibt es wirklich diese Zwischenschritte und das musst du feingranular steuern. Das ist ja der Ansatz. Also ich meine, du musst mal überlegen, wenn wir das nochmal zusammenfassen, ja, wir haben schnellere und langsamere Ansätze. Es gibt Souveränität, die kann man schneller erreichen und es gibt welche, die kann man langsam erreichen. Es gibt Souveränität, die kann ich günstiger erreichen und es gibt Souveränität, da sind die Ziele trotzdem super, aber sie sind teurer zu machen. Ja. Und dann gibt es Souveränität, wo ich sage, diese Souveränität kann ich alleine erreichen, ja, weil ich halt irgendwas tue. Und dann gibt es halt Souveränität, da mache ich kooperative Ansätze. Das heißt, ich hole genug Leute oder ins Zelt. Ja, wir bringen einfach ein Team zusammen und das kann im Zweifelsfall dann auch jemand sein aus dem Team Big Tech, um einfach im Sinne von Souveränität schon Dinge zu erreichen. Also diese, guck mal, allein diese drei Aspekte, schnell, langsam, günstiger, teuer, isoliert, kooperativ, und das ist jetzt nur von uns Laien hier einfach mal zusammengezimmert in so einem Podcast. Allein wenn du das als Basis nimmst, ja, da kannst du ja, das ist ja eine Matrix, ja, eine Matrix. Und vor allem große Unternehmen, die müssen sich genau darauf ausrichten, mit dieser Matrix umzugehen. Und ich komme nochmal zurück zu diesen Milliarden. Ja, dass die Amerikaner solche Börsenbewertungen haben, dass die so viel Geld machen und so. Das haben die nicht erarbeitet. Ja, das haben die sich wirklich mit ihrem Spirit, mit ihrer, ich bin jetzt wirklich kein Trump-Fan und auch wirklich kein Amerika-Fan in dem Sinne, wie das Amerika heute ist und so weiter und so fort. Aber man kann nicht immer sagen, dass die unfair diese Erfolge erarbeitet haben, sondern sie sind wirklich über ihre Ideen, über ihre Kreativität und vielleicht auch über einen etwas anderen kulturellen Ansatz dahin gekommen. Und wir müssen mal von diesem Opferstatus wegkommen. Also wir sind besiegt worden, unfair. Nee, das ist nicht. Wir müssen einfach da an der Stelle besser werden. Ja. Ja? Und das ist dieses Credo, weil in diesem Opfermodus kommen wir meines Erachtens didaktisch einfach nicht weiter.
Ja, also besser werden ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Und das kann man ja auch werden. Und das muss man auch werden, wenn man da wirklich was ändern will. Ich muss zugeben, so ein bisschen ratlos bin ich trotzdem noch, auch am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, unseren Hörern geht's und Hörerinnen geht's nicht genauso. Aber mein Appell wäre halt, schaut euch die Themen an, guckt, wo es wichtig ist und dann macht's einfach. Also ich denke, es gibt die Ansätze, souverän nicht nur zu werden und vielleicht finden wir auch noch genug Themen, wo wir noch souverän sind. Es ist halt ein Thema, das man sich, denke ich, immer wieder vor Augen führen muss. Und das wird heute auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber gesprochen haben. Und uns fallen garantiert noch ganz viele Dinge dazu ein, die wir jetzt heute nicht gesagt haben, die wir vielleicht in nächster Zukunft nochmal sagen werden. Aber aufgeben gilt nicht. Ne? Also du hast es ja gerade gesagt.
Nein, und neue Ansätze finden. Aufgeben, wenn der alte Ansatz nicht funktioniert oder nicht 100% funktioniert, dann muss man halt neue Wege finden. Und Frank, also vielleicht bevor du das jetzt hier abbindest, wir arbeiten ja schon daran. Ne? Also wir gucken ja schon, zum Beispiel jetzt in dem Wallet-Bereich, können wir nicht mit Google zusammen das Android-Betriebssystem, mit Google zusammen, mit der EU-Kommission, mit der Bundesregierung zusammen, das Android-Betriebssystem so öffnen über Standards, über Anforderungen, dass unsere Wallets gleichberechtigt sind mit der Usability gegenüber allen privaten Wallets, also auch unserer oder den Nationalwallets, sind wir sehr weit. Also da haben wir wirklich Beispiele, wo wir wirklich mit unseren Wallets nativ in das Android-Betriebssystem genauso wie die Google-Wallet reinkommen können. Das ist ja wirklich, das haben wir ja jetzt in Wochen zusammen erarbeitet und das nenne ich mit realpolitischer Souveränitätspolitik. Natürlich ist das immer noch die Plattform von Google und immer noch Android, aber unsere Wallet, wenn sie denn kommt, unsere App-Sparkasse, ist plötzlich nativ im Betriebssystem in der Usability drin. Das ist das, was der Kunde würde dann sagen, wow, ist geil wie Google, mache ich halt auch mit der Nationalwallet, mache ich mit der App-Sparkasse. Abkürzung. Wir bauen Produkte, von denen ich glaube, wow, geil, anstatt drei Knöpfe gedrückt, einen Knopf, mache ich halt mit der App-Sparkasse. So, da will ich hin. Und das machen wir mit Google zusammen, weil Google weiß genau auch, wenn das nicht passiert, dann rufen wir halt bei der Kommission an und sagen, hey, Kommission, Standards, ARF, alles super, aber guck mal hier, wir sind wirklich nur Dritter und Vierter in diesem Rennen. So, das ist ein Prozess, den wir gerade einfach leben. Ich sage noch nicht, dass der wo zu Ende ist und 100% mit Erfolg gekrönt sein wird, aber ein anderer Ansatz. Gleichzeitig, wenn das auf Android funktioniert, gehen wir mal bei Apple vorbei und sagen, hör mal zu, eure Plattform, tralala, die kann das aber jetzt nicht so wie die Google-Plattform. Wo will ich eigentlich hin? Ich will vermeiden, oder wir wollen vermeiden, hier in Berlin, dass wir sowas erleben wie, ey, da ist plötzlich der Doppelklick im Markt. Zack, und da ist plötzlich Apple Pay. Und wir haben das irgendwie 3 Jahre zu spät gemerkt. Und dann brauchen wir 5 Jahre für DMA und 7 Jahre für DSA und die Gerichtsverhandlungen dauern 12 Jahre. Ey, das ist doch. Wir müssen viel, viel früher diesen Kundenzugang sichern, weil wir werden am Ende des Tages Recht bekommen. Ja, und irgendwann DSA, DMA wird dann Apple irgendeinen Fein zahlen, 2, 5, 10 Milliarden. Aber ganz ehrlich gesagt, dann ist der Markt verteilt. Ey, jetzt kommt wieder diese Wallet-Generation. Ey, und in dieser Wallet-Generation haben wir wirklich eine zweite Chance mit AI-DAS, mit Usability oder eine dritte Chance, auch nochmal zu punkten. So, punkten werden wir nicht, indem wir sagen, wir brauchen jetzt 10 Jahre für ein neues Betriebssystem, 15 Jahre für eine Hardware und dann kommen wir. Nein, wir müssen, der Markt in solchen Ökosystemen ist extrem schnell verteilt. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir da Fast-Tracks bekommen. Und gleichzeitig, ich glaube, die Plattformen sind auch dran interessiert. Die Plattformen wollen ja am Ende des Tages keiner von denen, glaube ich nicht, also ich behaupte das jetzt einfach mal, weder Google noch Apple will ständig mit der EU-Kommission Stress haben oder mit der Regierung. Also die sind auch eher an, das ist auch wieder so ein schweres Wort, an Deals interessiert. Und ich bin auch dran interessiert, dass wir da diese kooperativen Ansätze finden und dann wirklich auch im Triangel wir vom Markt die Big Tech Plattform oder die Plattform plus die EU-Kommission und natürlich auch die nationalen Regierungen gucken, dass wir da viel früher mitspielen dürfen und nicht immer neue Gesetze brauchen und nicht immer Gerichtsverfahren, um am Ende des Tages über einen Kuchen abzustimmen, der dann schon verteilt ist, ja.
Olli, mit dem doch eher optimistischen Ausblick, sich um die richtigen Themen zu kümmern, würde ich uns gerne in den Arbeitstag entlassen. Deal?
Boah, Arbeit klingt so unsouverän. Jetzt will jemand von mir, dass ich auch noch 8 Stunden irgendwas tue, was ich nicht selbst bestimmen kann. Oh Gott. Das siehst du mal. Also da müssen wir auch noch an der Souveränität arbeiten, Stark. In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Olli.
Ciao.
Das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und teilt sie mit euren Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Mehr Infos, alle Shownotes und weitere interessante Inhalte findet ihr auch auf unserer Website extralaut.studio. Wir hören uns bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt extra laut.